Social Snack, der Podcast von Style Ranking. Wir sprechen aus erster Hand über Influencer-Marketing-Kampagnen, Social-Media-Phänomene und lassen Shitstorms und virale Hits nicht außen vor. Mehr als News und weniger als eine Never-Ending-Story.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Snack, dem Social Media und Influencer Marketing Podcast von Style Ranking. Wir nehmen heute Folge 12 auf und ich freue mich sehr, heute einen Gast in unserem Podcast Studio begrüßen zu dürfen. Und diesmal ist es kein Creator, sondern jemand, der den Blick hinter die Kulissen kennt. Und ich freue mich sehr, heute Guido Böhler hier begrüßen zu dürfen. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung. Und ja. Der 12. Podcast ist 12 ist auch eine gute Zahl, Quersumme 3, daran glaube ich.
Ah, direkt die Glückszahl getroffen.
Genau.
Perfekt. Haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, und wer unseren Podcast kennt, weiß, ich liebe Schnellfragerunden zum Einstieg, damit man sich mal so ein bisschen kennenlernt und schon mal warm wird. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, legen wir damit direkt los.
Sehr gerne.
Okay, also, dann würde ich dich einmal bitten, die folgenden Sätze zu beenden. Satz Nummer 1. Würde mein Teenager-Ich mich heute sehen?
Würde ich denken, ach, der ist schon ganz schön cool.
Wenn ich an die Düsseldorfer Kö denke?
Denke ich an die good old time, 80s, 90s und den Wandel, den wir heute erleben.
Die Modebranche hat mich
schon immer geprägt und war direkt mein Einstieg nach dem Abi in die Fashion Career.
Da werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Als Agenturinhaber muss ich
sehr flexibel sein. Jeden Tag neu starten und sehr schnell sein.
Ein Talent, das wenige von mir kennen, ist?
Das ist gar nicht so einfach.
Spielst du denn vielleicht auch ein Instrument oder sowas? Oder malst du? Oder hast du irgendwie ein verrücktes Hobby?
Das verrückte Hobby ist ehrlich gesagt Reisen, Architektur, Kunst und immer wieder Neues kreieren. Das ist eigentlich so mein Ding.
Wenn ich eine Auszeit brauche, reise ich nach?
Indien.
Nach Indien? Wie oft warst du schon da?
Wirklich schon, oh Gott, Zahl habe ich jetzt nicht präsent, aber ich würde sagen 8 oder 10 Mal. Und ist auch das erste Mal schon hardcore. Man muss sich auf was ganz anderes einstellen. Und wenn man das aber dann mal überschritten hat, diesen Punkt, wo man irritiert ist über das ganz andere Leben dort, was vielleicht auch wirklich erstmal erschreckend ist, dann öffnet sich einem eine ganz neue Dimension und ich muss sagen, das hat mich gepackt. Es ist immer wieder spannend, ganz tolle Menschen und ich bin aber auch unter anderem, weil ich großer Ayurveda-Fan, also entgiften, den Kopf frei machen, das finde ich ist am authentischsten und am ehrlichsten in Indien.
Während der Pandemie habe ich gelernt, dass
es jeden Tag eine neue Aufgabe gibt, man jeden Tag neu startet und es gibt eigentlich nur diese berühmten 3 Buchstaben, die heißen now, heute, jetzt.
Ein Satz, der mich mein Leben lang begleitet, lautet
alles wird gut, daran glaube ich.
Die schönste Stadt auf der Welt ist für mich
diese Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Weil es ist einfach, dazu gibt's auch zu viele, die ich toll finde. Und jede hat was ganz anderes. Und es hat auch alles so seine Zeit. Also ich war ein riesen Paris-Fan. Ich liebe Paris immer noch. Auch eine, für mich eine der schönsten Städte der Welt. Aber die schönste weiß ich nicht. Danach kam die New York-Phase. Jetzt kommt die Lissabon-Phase. Also da gibt es einfach, dafür gibt's viel zu viele tolle Plätze auf der Welt. Und Reisen ist wirklich auch mein Ding.
Du hast eben gesagt, dass du so kunstinteressiert bist. Hast du denn ein Lieblingsmuseum?
Auch da muss ich sagen, lasse ich mich gerne überraschen. Und wenn ich jetzt zurückdenke, natürlich gibt es auch hier in Düsseldorf tolle Museen, Langen Foundation, die Sammlung Filara liebe ich sehr. Das ist ja sowohl architektonisch als auch von der Kunstausstellung immer wieder überraschend und toll. Aber es gibt natürlich auch in der Ferne ganz tolle. Und da denke ich besonders an Japan, Naoshima, ist eine ganze Museumsinsel. Und da wandert man über eine Insel und ist immer überrascht. Es ist wieder ein neues Museum, wieder tolle Architektur, wieder eine tolle Ausstellung. Also da gibt's auf der Welt schon besonders tolle Plätze. Und ich kenne noch nicht alle, also da gibt's noch einiges zu entdecken.
Die beste Party meines Lebens habe ich?
Mit dir jetzt.
Oh, was, das ist eine Ehre.
Weil es ist im Jetzt und da, das ist wirklich so. Weil ich möchte gar nicht immer nur so zurückgucken und sagen, das war mal ganz toll. Ich möchte eigentlich jetzt leben und versuche im Jetzt auch immer die beste Zeit zu haben.
Okay, letzte Frage. Mein größtes Guilty Pleasure ist?
Oh Gott, ich gebe es zu, Instagram. Da toppe ich selbst meine jungen Praktikanten. Also da war die Verweildauer extrem hoch. Was ich festgestellt habe, auch ganz interessant, im Hochstress, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat und voll, sage ich mal, ausgelastet ist und man für nichts mehr zu irgendwas kommt, ist meine höchste Frequenz auf Instagram. Mhm. Trotzdem noch mal schnell, was man nicht machen sollte, vorm Einschlafen, sofort beim Aufwachen. Ist es eine andere Phase, kann ich auch mit 2, 2,5 Stunden leben. Mhm. Sonst geht's mal schnell auf die 4, ne?
Okay. Ja, ich glaube, in der Branche gibt's da einige Leute, die ähnliche Bildschirmzeiten wahrscheinlich haben. Das ist schon krass. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Teaser gehört. Also wir wissen, du bist in der Modebranche unterwegs. Wir wissen, du bist im Bereich Veranstaltung und Kommunikation aktiv. Wir wissen, du hast eine besondere Beziehung zu Düsseldorf. Ich würde dich trotzdem einmal bitten, vielleicht so deine wichtigsten Stationen nochmal nachzuerzählen und so ein bisschen zu erzählen, wer du bist und was man über dich wissen sollte, wenn man dich kennenlernen möchte.
Okay, dann starten wir mal in die Fashion Career, wie ich vorhin gesagt habe. Und tatsächlich habe ich nach dem Abitur wirklich sofort die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gestartet. Ich wollte nicht in ein Studium, sondern ich wollte einfach in die Praxis. Nach diesem ewigen Bücherwälzen und Lehren und Lernen habe ich gesagt, okay, nee, jetzt einfach mal in die Praxis. Und das war eine super gute Entscheidung, mhm. weil in diesem Einzelhandelskaufmann Ausbildung habe ich wirklich die Praxis kennengelernt. Ich war vor dem Kunden sozusagen. Ich habe Organisation gelernt. Das nutze ich noch heute. Mhm. Also das war eine sehr prägende Zeit. Es war in einem großen Handelskonzern. Da ist man auch durch ganz Deutschland gekommen, was natürlich auch toll war, ne? Von zu Hause mal weg. Aber auf der anderen Seite eingebettet in so ein gutes System. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht und natürlich schon damals andere Städte, andere Menschen sich immer wieder auf was Neues einstellen. Mega Zeit, natürlich auch viel Fachwissen zum Thema Mode und natürlich Stoffen etc. PPP, auch BWL und Organisation. So, und weil das dann wirklich eine tolle Vorbereitung war, habe ich dann tatsächlich das Studium zum Bekleidungsingenieur angehängt in Mönchengladbach an der FH. Ich betone diesen Ingenieur, weil als ich das entschieden habe, da gab es noch nicht so viele private Modeschulen. Ja. In Düsseldorf gab es Modeschule Ella, aber da habe ich ein bisschen Trick 17 angewendet zu Hause, weil nach dem Motto, aus dem Kind soll ja was Anständiges werden.
Ich ahne, was kommt.
Da habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir doch mal den Ingenieur, hört sich doch gut an. Und das war eigentlich auch eine ganz gute Entscheidung. Gut, da kamen natürlich ein paar Fächer, auf die man dann nicht so scharf war, ne? Die aus dem, wie in der Schule praktisch wiederholt worden, wie Physik, Mathematik, Chemie. Mhm. Na gut, auch das schafft man. Aber das ging auch dann rasend schnell weiter in Next Step. Da war ich dann wirklich, ich sag mal, vielleicht jüngster Einzelhändler auf der Königsallee. Mhm. Denn schon mit 24 habe ich den ersten Laden auf der Königsallee aufgemacht. Was war damals eine kleine Sensation. Stand auch damals schon in den ganzen Zeitungen. Wow, Shootingstar auf der Kö, ne, als Einzelhändler. Und das war ein großer Sprung. Ich habe es mit einer Partnerin zusammen gemacht, mit der ich auch zusammen studiert habe. Also wir haben gemeinsam gelernt und habe gesagt, okay, dann wenden wir das jetzt auch mal an. Von zu Hause gab es da jetzt nicht unbedingt die große Unterstützung, weil man auch da sagte, na ja, also da gibt's ja noch Zwischenstufen für direkt einen Laden auf der Kö. Aber von der Familie meiner damaligen Geschäftspartnerin, gab's ganz große Unterstützung. Und da ging es dann sofort, sage ich mal, in die Selbstständigkeit. Mhm. Und wir haben das sogenannte Risiko genommen. Und das war sofort erfolgreich. Im zweiten Jahr wurde direkt der zweite Laden aufgemacht. Dann ging es weiter in die Kollektionsberatung, weil die Produzenten oder Fabrikanten, nannte man das ja damals auch, die sagten, mein Gott, so eine tolle Auswahl, da steckt noch mehr dahinter. Was hast du denn gemacht? Ja, und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich habe das ja auch studiert. Ja, dann haben die mich mitgenommen zu Stoffmessen. War ja auch schlau. Ich nehme gleich einen Kunden mit, der für seine Shops einkauft. Mittlerweile waren es ja schon zwei. Und habe dann sozusagen auf den Stoffmessen schon Stoffe aussuchen können, Farbkonzepte mit denen gemacht und so weiter. Und da ist natürlich bei mir ein kleines Feuer entbrannt und dachte, okay, wenn ich das dann machen kann für andere, wie sieht's denn aus, wenn ich das jetzt mal erstmal nur für unsere Läden mache? Mhm. Und da wurde ich dann aber auch wieder von den Fabrikanten unterstützt. Und die haben auch wirklich an mich geglaubt und mich in diesen ganzen Prozess mit eingebunden, so dass man am Anfang dann über die sowohl produzieren konnte, als auch die Stoffe kaufen konnte und so weiter. Aber wie du das jetzt hörst, ist alles so schnell, ging das auch alles schnell. Und irgendwann war es dann plötzlich ein eigenes Atelier, eine eigene Musterabteilung, ein eigener Einkauf und dann war Guido Böhler eine Marke und mit allem Pipapo. Übrigens hatte ich damals eine PR-Agentur, die wir engagiert haben, die für mich PR gemacht haben. Und dann war es wirklich mit allen Facetten dieser Branche, dieser Industrie, wie man so schön auf Amerikanisch sagt, ne? Und ja, das war eine spannende Zeit mit Messen, mit eigenen Fotoshootings. Ich habe mit Sheila Metzner fotografiert, Isabella Rossellini als Model gehabt, Veruschka von Lehndorf und tolle Theresa war damals ein Supermodel. Und also das hat ganz viel Spaß gemacht, das ganze Paket miteinander zu verschnüren. Und ja, das Leben ist ja bunt, es geht mal rauf und runter und dann gab's wirklich Mitte der 90er schon mal eine Krise, ganz anders wie eine Corona-Krise, aber es war die Ölkrise. Und das war ein Punkt, an dem die deutsche Modeindustrie oder das Modebusiness damals die Produktion aus Deutschland oder auch Italien schon nach Fernost verlegen musste aufgrund der Preise. Von heute auf morgen war alles anders. Also es war wirklich ein ganz krasser Moment. Und in diesen 2-3 Jahren ist diese ganze Welle, die es gab, nämlich die der deutschen Designer, und top war es ein Jill Sander, war es ein Wolfgang Job, aber auch andere Namen wie Toni Gard und so weiter. Und dann auch hier in Düsseldorf gab es ja Uta Raj und eben mich als damals Jüngsten. Ich war natürlich deutlich jünger als die alle, die Namen, die ich gerade erwähnt habe. Aber alle wurden sozusagen verkauft. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Und diese Zeit dieser deutschen Designer, wie es auch eine Zeit der deutschen Supermodels gab, war vorbei. Und mein Schritt war dann, ich bin nach Italien gezogen, habe 4 Jahre in Mailand gelebt, habe von dort aus dann die Produktion gesteuert, das Musteratelier gesteuert, hatte aber nicht mehr diesen eigenen Kostenapparat.
Ja.
Ich habe es 4 Jahre gemacht. Es war ein wunderbares Leben. Ich muss jetzt nicht erzählen, Pasta, La Bella Vita und natürlich schöne Ausflüge. Es war ein wunderschönes Land, keine Frage. Aber was ich gemerkt habe, es glaubt man kaum, es ist weit weg vom eigenen Markt. Da sind nur die Alpen dazwischen, vielleicht auch noch die Schweiz oder Österreich, aber es ist eine andere Welt. Und man verliert ein bisschen den Anschluss an Deutschland.
Okay.
Und dann habe ich wirklich, sage ich mal, einen Punkt erreicht, an dem es einfach nicht mehr so richtig weiterging. Und habe gesagt, okay, du musst dich jetzt entscheiden, wie geht's weiter? Hab die Kunden angerufen und hab den Kunden gesagt, also ich werde mich jetzt zurückziehen, alles neu überdenken, aber ihr werdet wieder von mir hören. Das versichere ich euch. Hat ja auch geklappt. Ein Jahr später war ich dann in der Kommunikation und zwar auch durch verschiedene Zufälle, ne, denn man in der Branche bekannt ist, ergaben sich verschiedene Gespräche. Ich habe auch ganz viele Gespräche geführt und plötzlich war ich in Hamburg in der Agentur und habe dann, ich glaube, ich war der älteste Praktikant ever, musste auch ordentlich kopieren und was man alles noch so machen musste. Egal, ich habe alles durchgestanden einfach um zu sehen, wie ist der Agenturablauf, weil ich wusste ja, was ist das Ziel, aber ich wusste ja nicht, was gehört zu einem Agenturablauf.
Also war dein Ziel schon da, dich auch wieder selbstständig zu machen?
Ja, ja. Genau. Das Ziel war eigentlich, ich habe es eigentlich auch ehrlich gesagt in meinem Leben gern außer der Ausbildung gar nicht anders gekannt, dass ich immer in die Action kommen wollte. Nur ich wusste ja mit Modedesign nicht und habe dann eben durch viele Freunde, durch viele Gespräche und unterschiedliche Sachen, sorry, das habe ich vielleicht gar nicht erklärt, kamen Freunde von mir und haben gesagt, du kennst jeden in dieser Branche, nutzt dieses Kapital. Du hast einfach, du bist bekannt, dich kennt jeder und du kennst jeden. Das nutzt doch jetzt und geh doch in die Kommunikation. Und da habe ich gesagt, gute Idee. Das, Entschuldigung, hätte ich vielleicht vorweg sagen müssen, stimmt. War jetzt gerade schon so selbstverständlich alles. War ja nicht so ein fließender Übergang. Es hat schon ein Jahr gedauert, bis ich da gelandet bin. Bin dann in diese Agentur gegangen, vielleicht erzähle ich es nochmal so rum. Und habe dann festgestellt, dass am Standort Düsseldorf so eine Art der Kommunikation nicht gab zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch auch ein Standortvorteil. Und bin dann von dieser Hamburger Erfahrung, das war aber klar, das ist, war nur temporär, zurückgekommen nach Düsseldorf. Und dann hatte ich auch direkt, jetzt möchte ich aber nicht mit Namen protzen, aber es war sehr viel Königsallee mit Glamour und Glitzer. Es sei denn, du möchtest gerne, dass ich solche Namen sage.
Ja, drop ruhig mal ein paar Namen, das ist doch interessant.
Ja, da war ich wirklich tatsächlich beteiligt am ersten großen Store-Opening von Gucci auf der Königsallee. Das war deren Flagship-Store damals, das größte, glaube ich, sogar in Europa. Ich weiß nicht, ob Mailand noch größer war. Die haben sich ja später sehr vergrößert. Auf jeden Fall ein sehr wichtiges Store-Opening. Und da ging es schon um gute Gästelisten. Organisatorisch war hat das eine andere Agentur gemacht. Aber die wussten ja, wir brauchen Spezialisten für Gästemanagement. Und das war der erste Job. Also keine Party ist so gut, wenn die Gäste nicht gut sind. Du kannst das Surrounding schaffen, aber die Gästeliste, die macht's. Ja, und das war der erste Job. Und dann ging's mit Job Ausrufungszeichen weiter. Ein Riesen-Event auch, organisiert von einer Agentur, aber Gästemanagement von uns. Und da ging's dann schon mit den VIPs los. Du musstest VIPs zu buchen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Aber das war alles im Programm, ne? Das war alles klar. Man musste den Auftritt haben. Also das hat mich alles fasziniert. Dann gab es die ersten PR-Aufträge, wo dann mich Modefirmen gebucht haben, um deren Produkte praktisch zu lancieren in der Presse. Ja, und dann gestaltete sich das, und das ist jetzt wirklich 20 Jahre, ein wirklich tolles Portfolio von tollen Namen, aber immer in dieser Mischung zwischen Produkt-PR, dann Veranstaltung, Media. Also das war dann so eine Dreiergeschichte. Und das war einfach ist bis heute ein toller Mix, der mir auch sehr viel Spaß macht. Und auch da immer diese drei Buchstaben, jeder Tag ist anders, wie zum Beispiel heute bei dir.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Lebensgeschichte. Du hast gerade jetzt schon erwähnt oder so ein bisschen in den Fokus gestellt, wie wichtig Netzwerke und gute Kontakte sind. Dann hast du ja wahnsinnig viel Erfahrung eben auch aus der Perspektive des Modeschaffenden, sag ich mal, mitgebracht. Was würdest du denn so jetzt doch mal im Rückblick sagen, was macht denn gute Kommunikation und gute PR im Bereich Fashion aus? Und vielleicht kannst du da sogar schon so ein bisschen darauf eingehen, was war essentiell, als du angefangen hast und was ist heute essentiell? Hat sich da was verändert oder bleibt gute Kommunikation im Kern gleich?
Ui, da haben wir ja gleich mehrere Fragen zusammen. Also erstmal zu meinen Skills, dass es natürlich von Vorteil ist, sage ich mal, alle Seiten der Branche zu kennen. Das war eigentlich auch immer mein Plus oder das Plus unserer Agentur, sowohl den Handel zu kennen, als auch die Industrie und die Kommunikation, das Ziel. Und das spielt auch alles drei ineinander rein. Also alle drei Komponenten zu vereinen, ist eigentlich schon mal ein wichtiger, großer Punkt. Und der hat mir immer geholfen, dass ich auch immer verstanden habe, mit wem auch immer du sprichst, ob jetzt mit dem Geschäftsführer fürs Kaufmännische oder von kreativen Designer oder da war, oder der Einzelhändler, ja, also das war einfach immer gut, ich verstehe die sofort, also wir sprechen die gleiche Sprache, da kann man ansetzen, aber, und das ist auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen, wir kommen ja aus Zeiten des klassischen Print, wo natürlich es richtig, wie man das auch in den Filmen sieht, der Teufel trägt Prada etc. pp., wo eine Chefredakteurin das Zepter in der Hand hat, alle springen müssen, was sie möchte, ein Front-Row-Seat freigehalten wird und mein Gott, die Show ist nichts, wenn sie nicht da war. Und dann, das war mal, das ist nicht mehr. Und heute ist es definitiv ein Mix. Ein Mix aus Print, aus Online, aus Media, aus Influencern, aus Event, aus VIPs. Also es ist ein ganzer großer, riesengroßer Tool geworden. Also du kannst nicht nur ein Feld bedienen, sondern du musst alles und vor allem auch alles im gleichen Moment im Blick haben. Was ich aber sehr reizvoll finde, wie du schon merkst, das ist ja auch die Spannung da drin. Nicht? Also, weil ich könnte mir nie vorstellen, du machst jetzt wirklich 30 Jahre, keine Ahnung, immer das Gleiche. Nein, das ist es nicht. Und ich finde auch die Entwicklung und wo es hingeht auch gut. Ich sag mal, es hat auch alles eine gewisse Zeit. Natürlich war das auch wahnsinnig spannend, solche Mega-Chefredaktionen kennenzulernen, die wie Göttinnen auch empfangen haben. Und man durfte sich einreihen in der langen Reihe bei der Begrüßung. Und man bekam mal 2 Minuten das Ohr oder man wurde dann mal angeschaut. Schon alleine das war ja schon Erhaschen von Aufmerksamkeit, war schon großartig. Aber ich finde es natürlich heute auch toll, dass es nicht mehr so ist. Also ich kann es gar nicht sagen. Zurückblicken, es war so, wie es war, aber ich fühle mich wohl in dem heute. Ja. Und heute ist halt ganz anders. Und
das klingt ja auch nach einem wahnsinnigen Personenkult, ne? Also wir kennen ja alle die Geschichten der US-amerikanischen Vogue. Die Show geht los, wenn Anna Wintour sitzt und vorher halt eben nicht. Und auch so eine Geschichte, die du gerade von einem Gucci-Store-Opening und Verona Poth, auch das hat ja etwas mit Personenkult zu tun. Heute haben wir eben InfluencerInnen zum Beispiel. Also würdest du sagen, die Mode braucht in irgendeiner Form schon diesen Personenkult? Sie braucht diese leuchtenden Menschen, damit die Kommunikation rund um Mode funktioniert?
Ist das nicht toll? Wir brauchen Menschen. Also du sagst es. Also wir brauchen wirklich, wir brauchen Menschen, wir brauchen das Persönliche, wir brauchen wirklich jemanden, mit dem man sich identifizieren kann. Absolut, das sehe ich so. Du hast vollkommen recht. Das Produkt allein ist es nie. Es ist einfach wirklich das Ganze, was du daraus machst. Und wie gesagt, da musst du diese ganzen Kanäle eben auch bespielen. Aber der Mensch und das Persönliche stehen sehr stark im Vordergrund. Ja. Und das können Journalisten sein, das können Influencer sein, das können VIPs sein. Das ist ganz, ganz individuell. Also das ist eine ganz große Bandbreite. Da muss sich auch eine Firma wirklich sehr gut überlegen und das kann man auch immer wieder neu entscheiden, wie es gerade richtig ist. Was ist für mich das Richtige? Und da gibt's auch kein Rezept, also dass du sagst, du musst es jetzt so und so machen. Das kann man nicht. Das ist sehr, sehr, sehr speziell. Und deswegen, das muss man rauskitzeln, das muss man rausfinden. Man muss auch mal was probieren. Vielleicht richtig, vielleicht nicht richtig. Und das ist eben auch die Spannung, ne?
Ja. Wenn wir den Blick jetzt mal so ein bisschen auf die deutsche Modebranche lenken, ich kann mir vorstellen, dass viele unserer ZuhörerInnen, viele Creators, mit denen wir agieren, die sind jedes Jahr mindestens 2-mal in Berlin dabei. Das ist schon, ich sag mal, für die deutschen Fashion-Influencer immer noch ein Place to be. Was würdest du denn sagen, welche besonderen Anforderungen gibt es, die deutsche DesignerInnen oder deutsche Brands erfüllen müssen, um kommunikativ stattzufinden, im Gegensatz zu Marken, die international einfach eine Reputation haben, wo das Image mitkommt, wo man hingeht und gesehen werden möchte, weil der Name vielleicht schon reicht. Das ist ja nicht bei allen deutschen Brands, sag ich mal, zwingend der Fall. Was ist da die besondere Anforderung?
Das ist eine gute Frage. Da ist natürlich, ich finde schon wichtig, dass man eine gute Mischung hinbekommt. Das heißt, du solltest auch dann trotzdem mit allen Tools, die wir vorhin besprochen haben, auf allen Tools arbeiten. Du kannst hier auch deutsche natürlich Influencer, du kannst auch deutsche VIPs, sag ich mal, als deine Ambassadors dazu buchen hört sich jetzt schon so zu geschäftlich an. Es gibt ja auch welche, die davon überzeugt sind, ne? Das ist ja nochmal ein anderes Thema, ne? Wie weit Influencer authentisch sind. Mhm. Aber das Geheimnis ist da wirklich, dass man auf die Marke, auf das Produkt ganz genau gezielt die richtigen Menschen findet. Mhm. Der steht dafür, dem nehme ich das ab. Da muss man sehr viel recherchieren, sehr viel überlegen. Das ist eine gemeinsame Arbeit, wirklich Kunde und Agentur, um da die richtigen Personen zu finden.
Ja, wie relevant empfindest du eine Veranstaltung wie die Berlin Fashion Week aktuell noch, um sich da als Marke zu präsentieren?
Das ist auch eine gute Frage, weil wir natürlich auch in der Branche in einem so großen Umbruch sind. Alles ohne Wertung, aber trotzdem hat sich alles jetzt verändert, auch in den letzten Jahren und auch schon bevor Corona uns hier alle zurückgeworfen hat oder verändert hat, sagen wir mal so, oder auch alles auf den Prüfstein gelegt hat, muss man sagen, ist überhaupt die Frage, wie weit war da Berlin wichtig? Es war auf jeden Fall eine deutsche Veranstaltung für deutsche Einkäufer. Sie war mal international, aber das war sie ja dann jetzt auch zum Schluss nicht mehr. Und ich denke, das ist immer eine gute Gelegenheit, sich zu sehen, sich auszutauschen. Es ist ein Branchentreff. Und natürlich, wir brauchen auch diese Kommunikation, wir brauchen auch diese Art von Events, dass man sich trifft, dass man sich sieht. Aber dass das jetzt weltumwälzende Veränderungen gibt, das glaube ich im Moment nicht.
Das Publikum der Berlin Fashion Week hat sich in den vergangenen Jahren ja auch drastisch geändert. Wir sprechen oft mit DesignerInnen, die ja eben anmerken, dass nicht mehr so viele EinkäuferInnen da sitzen. Das hat mit Sicherheit auch lange Zeit viel damit zu tun gehabt, dass der Termin sich eben mit Paris zum Beispiel überschnitten hat. Das ist ja jetzt anders. Auch die Redaktion, ich weiß, Kilian Kerner erzählte das mal, früher kamen da 5 Leute von der Madame. Heute freut man sich, wenn vielleicht einer kommt und dann hat man schon Glück gehabt. Dafür sind die Reihen voll mit Creators und InfluencerInnen. Es gibt Schauen, da ist die ganze erste Reihe bis auf wenige Ausnahmen mit Social Media Stars besetzt. Wie bewertest du diese Entwicklung? Was findest du daran gut und was vielleicht nicht so gut?
Es ist einfach so, dass jetzt zum Thema Änderung der Gäste muss man feststellen, dass natürlich, ehrlich gesagt, der Einzelhandel weniger Zeit hat. Das heißt, die kommen auch weniger raus. Dazu gibt es eine Veränderung, dass Mailand und Paris einfach sehr viel stärker geworden sind. Und wenn man jetzt den ganzen High-Fashion-Bereich sieht, ist ehrlich gesagt fast alles abgewandert, was auch früher ein Showroom hatte in Düsseldorf oder München. Diese Labels sind heute in Mailand und Paris. Das heißt, die Einzelhändler, die dafür in Frage kommen, die müssen auf jeden Fall nach Mailand und Paris. Und da muss man dann auch immer sich die Zeit nehmen, sich solche Schauen anzugucken. Mhm. Also die Herausforderung auch für den Einkäufer ist viel, viel, viel größer geworden und viel weniger Zeit und dann auch viel mehr Sichtungen, denn du willst ja auch Neues haben. Also das ist jetzt auch durch Corona nochmal beschleunigt worden. Du musst ja auch dich anmelden. Also es ist für den Einkäufer wesentlich schwieriger, sage ich mal, sich jetzt eine Veranstaltung anzugucken. Ja. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch da, die Redaktionen haben sich stark verändert. Mhm. Es gibt, wenn wir jetzt beispielsweise von der Madame sprechen, Madame ist ja in der Zwischenzeit auch schon, sage ich mal, durch 2 weitere Verlage gegangen, hat jetzt ein super Team, also wir sind persönlich wirklich begeistert, aber es wird von viel weniger Menschen auch gemacht. Mhm. Das heißt, die Manpower dahinter ist auch kleiner geworden und die Anbieter sind vielleicht sogar mehr geworden. Mhm. Das heißt, auch da ein ganz natürlicher Prozess. Du kannst nicht alles machen und auch nicht alle können überlegen gehen. Mhm. Diese Zeiten sind auch vorbei.
Das heißt, am Ende wird da ja in den Front Rows sichtbar, wo die Budgets hingehen. Ne? Früher sind die Budgets eben in die Printhefte gegangen, in die Werbeanzeigen. Da haben die Marken da investiert. Heute wird das Geld ein bisschen umgeschiftet und gerne eben auch mal für ein Instagram-Post ausgegeben. Und dann sitzen diese Leute da.
Natürlich hat sich der Pool der Influencer, der Social-Media-Stars und der VIPs völlig verändert. Und auch die Bedeutung hat sich verändert. Und du hast wirklich auf den Punkt getroffen, es ist so, dass es natürlich die Budgets auch der Werbung nicht mehr 100% in den Topf vom Print geht, sondern du musst die Budgets heute eben aufteilen. Mhm. Du hast sie in Print, du hast sie in Social Media, du hast sie aber auch bei Veranstaltungen und du musst einfach dein Budget heute anders überdenken. Mhm. Der Pool, sage ich mal, der Influencer, der ist ja sehr, sehr stark gewachsen. Aber auch da siehst du ja auch eine Veränderung. Der eine verschwindet, der andere wird größer. Jetzt gibt's ja schon auch in Deutschland manche Stars, die, ich will jetzt nicht die falsche Zahl sagen, 6 Millionen haben, ne?
Ja, doch, gibt's schon.
Gibt es, ja, genau. Pamela, ne? Genau, die habe ich gerade im Kopf. Das sind natürlich auch super Veränderungen, ne? Und ganz klar, die kosten natürlich auch mehr Geld, ne? Je höher die Reichweite, desto höher werden da auch die Budgets. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht das eine oder andere ausschließen, aber es verändert sich ganz stark. Was ich aber gut finde, ne? Also das ist einfach so. Und der eine hat einen ganz anderen Zugang jetzt zu Influencern. Du hörst ja selber mein eigenes Verhalten auf Instagram. Mich interessiert das auch. Ich folge auch vielen Leuten. Aber auf der anderen Seite gucke ich mir auch noch Print an. Mhm. Aber ich weiß den Unterschied. Das ist ja für mich ein so krasser Unterschied, auch der Arbeitsweise, weil wir sagen, bei Print ist ja ein sehr großer Vorlauf. Das heißt, manches Printmagazin hat 3 Monate. So, das heißt, was ist da für eine Geschichte drin? Wenn wir jetzt mal eine Modenschau nehmen, haben sie die Influencer am gleichen Tag drin. Mhm. Viele sogar schon live. Das heißt, diese News ist ja schon weg. Mhm. Das brauche ich in einem Printheft in 3 Monaten nicht mehr zu machen. Das ist zu lang weg. Aber dafür hat der Print eine andere Möglichkeit. Kann opulente Strecken machen, kann tolle Fotografen haben, tolle Models. Der kann auch sehr spannende Interviews machen. Aber der muss was ganz anderes leisten als ein Mensch für Instagram. Mhm. Und deswegen, ich finde diesen Mix eigentlich ziemlich cool.
Ich höre da auch so ein bisschen raus, dass es dann vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Also das ist jetzt ein ganz subjektives Gefühl, aber man redet oft über früher und die Good Old Times und wie toll das war und wie oft ich Sätze höre, die anfangen mit, als das Zelt noch stand und so. Mhm. Also, aber ich höre so ein bisschen raus, das macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, immer diesen Zeiten hinterher zu trauern, sondern einfach zu gucken, was kann man denn mit den Möglichkeiten machen, die dann heute da sind?
Genau. Also ich bin auch so, ich gucke auch alte Fotoalben einfach nicht an, weil ich sage, heute, jetzt will ich es wissen. Und natürlich war das schön, aber es wird auch schön sein, weil ich will doch jetzt die gute Zeit haben und ich will jetzt die Gelegenheit nutzen, das, was wir jetzt zur Verfügung haben, auch optimal zu nutzen. Das ist eigentlich das Ziel von uns allen, ne?
Es erinnert mich übrigens unheimlich an einen ganz bekannten Designer, deine Einstellung. Ah. Ich glaube, Lagerfeld hat auch immer gesagt, was interessiert mich, was gestern war. Ich will wissen, was heute und morgen ist, aber hör mir auf, über gestern zu reden. Er ist ja auch sehr weit gekommen mit dieser Einstellung.
Das stimmt, ne? Das hilft auch, im Jetzt zu bleiben. Ne? Mhm. Also in Erinnerung schwelgen, das war schön, aber gut, es ist heute. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der Gleiche, ne? Also du auch nicht. Keiner ist der Gleiche, deswegen... Mhm. Ist doch toll, wenn wir im Heute angekommen sind.
Ja, stimmt. Wenn wir uns die InfluencerInnen, die da jetzt in den ersten Reihen sitzen, angucken, dann sind das ja Menschen, die andere Skills haben, als das eine klassische Moderedakteurin hat, die vielleicht eine Ausbildung an einer Modeschule gemacht hat, die eine journalistische Ausbildung hat, die durch ein Volontariat gegangen ist, die mit Fotografen produziert, mit PR-Agenturen Samples ordert und, und. Moderedakteurinnen haben im Zweifel eine sehr hohe Kernkompetenz, die haben historisches Fachwissen, die können Schnitte, Stoffe etc. korrekt benennen und so. Das ist ja schon auch ein fachlicher Influencer-Bereich, sag ich mal. Das ist, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, bei InfluencerInnen nicht immer der Fall. Die können trotzdem Ahnung haben, aber wenige haben natürlich diese klassische Ausbildung durchlaufen. Denkst du, dass da Wissen wegfällt, was relevant ist, oder brauchen wir das vielleicht gar nicht? Brauchen wir gar nicht die genaue Beschreibung von Stoffen, von Schnitten? Ist das gar nicht relevant zu wissen, was ist eine A-Linie, was ist eine Paspel, wie sind Abnäher, wie sehen die gut oder schlecht aus? Ist das vielleicht Schnickschnack, den der Konsument gar nicht wissen will?
Gibt's nur eine Antwort: alles existiert. Und das ist auch gut so, weil ich finde, es braucht beides. Es braucht natürlich die, die es wirklich wissen, die dieses tiefe Fachwissen haben. Die werden auch ihre Medien finden, über die sie das kommunizieren, und werden ihren Fanclub da generieren. Aber es gibt natürlich auch wirklich welche, die es gar nicht brauchen. Da brauchst du es gar nicht. Du machst es einfach. Es gibt ja Menschen, die haben einfach ein wahnsinniges Gespür für tolles Styling. Reicht auch. Du hast da deine eigenen Follower. Also da gibt es kein gut oder schlecht oder falsch oder richtig. Absolut, es gibt alles. Und es wird auch alles nebeneinander existieren. Und wenn du jetzt deinen eigenen Konsum, mir fällt das morgens, ich lese noch Tageszeitung und dann überfliege die Headline und entweder interessiert es mich, ich steige den Text ein oder eben nicht. So, und genauso ist das Angebot, was du jetzt beschrieben hast. Der eine, der will dir was von Paspeln erzählen und das innerste Geheimnis lüften einer tollen Kaschmirjacke. Und der nächste macht einfach nur ein geiles Teil und sagt, hängt die Jacke nur hin und sagt, ist geil. Und dann ist es einfach so.
Das stelle ich mir unheimlich komplex für euch als Agentur auch vor. Ihr habt viele Jahre eben diesen, ich sag mal, diesen klassischen Weg gegangen mit VIPs buchen und Gästelisten. Heute ist ja die Anzahl der Menschen, die man auf so eine Gästeliste packen kann, viel größer. Was müssen deine MitarbeiterInnen können? Wie fit müssen die im Bereich Social Media sein, um genau zu wissen, wenn wir dieses Event planen, dann müssen die und diese Leute da auf der Gästeliste stehen?
Genau das ist auch da der wirklich eine Herausforderung, und genau das macht am meisten Spaß. Du musst erstmal rausforschen, also Zielgruppe, für welchen Event passt was. Wenn ich jetzt zum Beispiel, haben wir im letzten November 2 völlig unterschiedliche Events gemacht. Und das heißt, wir brauchten auch komplett unterschiedliche Gästelisten und ganz unterschiedliche Redaktionen, die auch darüber berichten. Und das ist ja auch unser Salz in der Suppe. Das macht einfach Spaß. Also ich sag's jetzt mal, wir haben für Prunier Kaviarhaus ein Store-Opening in Köln gemacht, wo es wirklich um Kaviar, um Luxusprodukte im Essbereich geht. Und auf der anderen Seite haben wir für den Bilker Bunker hier in Düsseldorf eine Einladung gemacht, wo man den Bunker erstmal als solches erleben konnte. Und das war eine ganz coole Geschichte, die man sich vorstellen kann. Und da brauche ich natürlich wieder ganz andere Leute. Das heißt, einer die Design und Architekten und Kunstinteressierten, und auf der anderen Seite die Gourmets und die den Luxus lieben, Champagner und Kaviar. Gibt so einen Spruch, ich bin übrigens an Rhein geboren, aber an der Ruhr groß geworden. Und da gibt es so einen schönen Spruch, und der heißt Pommes und Lackschuh. Und ich finde, das macht am meisten Spaß. Man muss beides können.
Gibt es Aspekte, wo du von der Berichterstattung oder der Kommunikation der sozialen Medien massiv lernen konntest, oder wo du auch denkst, da könnten Marken oder vielleicht auch klassische Medien sich noch was abgucken? Was findest du da besonders reizvoll und spannend an Social-Media-Berichterstattung?
Ja, das Spannende ist ja eigentlich, dass es viel, viel schneller geht, dass du es heute machen kannst und dass du natürlich, sage ich mal, mit dem entsprechend richtigen Influencer auch sofort was umsetzen kannst. Das ist aber bei Print A schon mal zeitversetzt. Und dann ist bei Print, das ist ja auch ganz anders, weil auch bei Print sitzen ja Menschen dahinter. Und da gibt's auch Redakteure, die mögen das eine Produkt, aber die mögen das andere vielleicht nicht so gerne. Und dann findet das auch nicht statt. Ja. Während ich bei Influencern mit dem richtigen Influencer eine mega tolle, geile Strategie erarbeiten kann. Und ich finde meine Fans viel schneller. Ja, also das ist ein total cooler Mix. Also das funktioniert.
Gibt es denn Bereiche, in denen du dir gerade, was Social Media AkteurInnen angeht, mehr Professionalisierung wünschst? in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, in der Zuverlässigkeit?
Ja, das ist aber auch eine Frage, wie das Briefing ist. Mhm. Also ich sag mal, wir sind schon so weit, auch als Agentur denken wir ja so weit vor, dass wir ein genaues Briefing haben, was ist das Ziel, und suchen dann schon auch die passenden Personen dazu oder auch die passenden Events. Also es muss alles passend gemacht werden, das ist dann Aufgabe der Agentur.
Wenn man dir so zuhört, dann finde ich, merkt man, wie wichtig dir der Bereich Event auch ist und was der für eine Relevanz einfach in Kommunikationsaspekten hat. Das ist ja ein Bereich, der in den vergangenen 2 Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, stark zurückgegangen ist. Was hat dir der Wegfall von Events über ihre Bedeutung erzählt?
Ja, dass wir sehr vermissen. Also definitiv Menschen zusammenkommen oder wie wir das jetzt machen, einen Austausch, davon leben wir. Also wir leben nicht von den Zoom- und Team-Meetings und das kann man mal machen. Wir haben auch Kollektionspräsentationen gemacht und natürlich am Anfang war es auch ganz aufregend. Das war ja auch was Neues, was Spannendes, aber irgendwann willst du auch mal, wenn wir jetzt bei der Mode bleiben, mal was anfassen oder was spüren oder auch was riechen. Ich bin ein großer Fan von alle Sinne ansprechen. Mhm. Dafür sind wir ja Menschen. Das brauchen wir auch. Und das kann man natürlich über ein Event ganz anders, weil auf den Events kann ich eine Atmosphäre bringen. Ich kann gute Gerüche verbreiten. Ich kann tolle Drinks anbieten. Ich kann tolles Essen machen. Ich kann ganz viele Tools benutzen, einfach um wirklich demjenigen eine gute Zeit zu machen. Mhm. Und wenn wir die nicht haben, dann fehlt einfach dieser Teil. Alte, bekanntes Beispiel, wo ist es am schönsten? In der Küche. So, da, wo es eng ist und da, wo es lecker ist. Mhm. So, und das möchte man einfach. Man möchte sich sehen, man möchte sich treffen.
Zu Beginn der Pandemie waren ja alle super aufgeregt und dann wurde überlegt und die Menschen wurden kreativ und es gab digitale Runway-Shows, es gab Brands, die haben Fashion-Filme gemacht. Ich erinnere mich an diesen tollen Nixon-Nymphen-Film, den Dior damals gemacht hat, um den Wegfall der Schauen so ein bisschen zu kompensieren. Und es hatte so ein Gefühl von so einer Aufbruchsstimmung. Glaubst du, das hat sich gerettet oder ist die Stimmung ganz anders und alle sind jetzt so, okay, das war alles mal witzig, aber dass die Marken auch sagen, wir wollen wieder die Veranstaltung.
Schön wäre, wenn man überhaupt im Moment wüsste, wo es überhaupt hingeht. Ich sag mal, im Jahr 1, als Corona losging, man konnte sich einstellen. Dann hat man kreative Ideen entwickelt, wie du sagst, diese tollen Filme, Zoom-Meetings. Und wir waren alle stolz. Oh wow, es geht auch so. Und das war auch aufregend, das war ja auch neu. Man hat sich nach innen konzentriert, auf sich selber konzentriert, auf die Kunden konzentriert und man hat eine Lösung gefunden. Das war eine spannende Phase. Im letzten Jahr konnte man ja, und wir haben eben mit Glück immer in den Phasen, in denen es möglich war, auch konnte man wieder Events platzieren, was auch super erfolgreich war und es war jeder so dankbar. In diesem Jahr empfinde ich das ein bisschen anders. In diesem Jahr ist ja vieles wieder möglich und eben vieles eben doch nicht möglich. Und was Events betrifft, ist es gerade mal ein bisschen ausgebremst. Aber auch ansonsten es ist noch nicht so klar, wo die Fahrt hingeht. Es wird überall noch neu justiert. Mhm. Und es ist eine Stimmung auch draußen. Ich nenne das mal so ein bisschen angezogene Handbremse. Und ich würde mir natürlich wünschen, weil Ideen sind ganz viele da, dass wir dann auch mal wieder richtig loslegen dürfen.
Was musst du als Teamleader, als Geschäftsführer in deiner Agentur in so einer Zeit leisten? Du musst ja irgendwie deine Leute bei Stimmung halten. Du musst gewährleisten, dass die kreativ bleiben, dass da neue Ideen kommen, dass man Brands immer wieder so ein bisschen anfüttern kann. Was verlangt das von dir auch?
Das Level ist weiterhin genauso hoch wie immer. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch stärker, dass wir noch mehr überlegen, was kann man bringen und wirklich eigentlich fast zu Höchstleistungen aufsteigen und sagen, das ist möglich, das ist möglich. Es müssen dann halt die Kunden auch mitmachen. Und da, wie gesagt, läuft's zumindest im Fashion-Bereich gerade mal so ein bisschen mit angezogener Handbremse. ich hoffe, dass sich das ein bisschen löst, eben mit dem grauen Himmel parallel, der über Deutschland lag. Das war wie so eine Decke. Mhm. Also bitte, jetzt muss mal ein ordentlicher Windstoß kommen, blauer Himmel, und dann geht's auch wieder los.
Einmal Frühjahrsputz, bitte.
Genau.
Was denkst du denn, wenn der Himmel sich auftut, um dieses schöne Bild zu benutzen, wie sich Events dann anfühlen werden? Was glaubst du, kehren wir einfach zurück zu dem, was war? Oder gibt es ein New Normal? Glaubst du, dass sich Stimmung, du hast gerade schon die Hektik angesprochen, die weggefallen ist. Das fand ich zum Beispiel bei der letzten Fashion Week im September auch. Es waren alle so dankbar, dass sie sich sehen konnten und keiner hatte Stress. Alle waren tiefenentspannt. Man hatte auf einmal Zeit, zusammen Kaffee trinken zu gehen. Das habe ich in Berlin persönlich vorher noch nie geschafft oder erlebt, aber es ging. Glaubst du, dass wir das mitnehmen können oder kommen wir wieder in dieses Hasseln rein und von A nach B und weiß ich nicht?
Also dafür, glaube ich, war die Zeit schon sehr intensiv. Und ich natürlich, auch da kann man ja nur sagen, individuell, ich kann nicht in die Köpfe der anderen gucken. Ich kann nur für mich selber sagen, ich werde auf jeden Fall davon etwas mitnehmen. Man muss nicht alles gemacht haben, man muss nicht überall gewesen sein. Und ich muss nicht an einem Abend auf 6 Veranstaltungen gewesen sein. Und das kann man schon steuern, weil da war man ja auch oft einfach nur gewesen, auf der Liste abgehakt, Hallo gesagt und weiter. Und ich möchte schon diese Zeit nicht missen, mich intensiver mit etwas zu beschäftigen, anstatt überall nur mal kurz vorbeigeflogen zu sein. Aber das kann ich ja nur für mich sagen.
Ja.
Ich denke, viele werden reflektieren, und das würde ich mir wünschen, dass man sich auch Zeit nimmt. Man fährt ja extra dahin, man nimmt sich Zeit, das kostet Geld. Und dann ist doch viel toller, wenn man etwas genießen kann oder aufsaugen kann und wenn alle was davon haben, als es nur einfach gesehen zu haben.
Und ich denke auch nach wie vor noch, es ist doch noch ein großes Privileg, auch diesen Job machen zu können und diese Dinge erleben zu dürfen und bei einer Modenschau dabei zu sein und so. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dieses Privileg dann auch mal fühlen kann, richtig den Moment sagen, es ist toll, dass ich jetzt hier sitzen darf irgendwie.
Genau so, das ist toll. Ja, ich will jetzt das Wort grateful oder dankbar nicht sagen, macht ja keinen Sinn jetzt, aber es ist schon so, ne? Also da haben sich Menschen Gedanken gemacht und da alles vom Casting bis zum kleinsten Stuhl, wie das steht, das ist wahnsinnig viel Arbeit, viel Vorarbeit. Und ich kann mich erinnern, früher war das ja auf den Modenschauen eben so, da war Licht nicht aus. Da sind die Leute schon vorher rausgerauscht und eigentlich vergessen. Und das würde ich mir wünschen, dass das vielleicht wieder ein bisschen mehr Substanz bekommt. Also auch eine Bedeutung, eine Gewichtung.
Es gibt so den Zauber des ersten Mals. Ne? Wenn man das erste Mal erlebt, ist das unheimlich intensiv. Und dann wird das irgendwann zu einer Routine. Ich erinnere mich gut, ich durfte auch einmal Paris Fashion Week mitmachen und da war das total wieder da, der Zauber des ersten Mals. Ich weiß, wie ich da die Treppen zu Dior hochgelaufen und dachte, ich weine gleich. Franzi, reiß dich zusammen und heul jetzt nicht bei Dior, weil das so toll war das war dieses Gefühl vom ersten Mal. Wow. Ne? Und das war dann schon Kontrast wieder nach Berlin, wo diese Routine wieder war und das kennt man alles und man muss hier und dort und der Schedule ist unwahrscheinlich eng. Vielleicht ist das eine Chance jetzt, so dieses diesen ersten Eindruck noch mal zu erleben. Irgendwie.
Das ist richtig schön. Und ich habe gerade in deinen Augen Sternchen gesehen,
ja, das ist,
weil du schon dran gedacht hast. Ja. Und das ist doch das eigentlich, was wir wollen. Das macht doch auch den Spaß der Branche.
Ja,
und das
stimmt.
Wollen wir auch vermitteln.
Ja.
Das ist doch schöner, kann man es nicht sagen.
Ja, wunderbar. Guido, ich bin am Ende mit meinen Fragen und möchte mich von Herzen bedanken, dass du uns so intensiv mit in dein Arbeitsleben genommen hast, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass du ja auch nochmal deine berufliche Lebensgeschichte erzählt hast. Das ist sehr spannend gewesen zu hören. Und wir verabschieden uns für diese Folge. Ich kann nur empfehlen, wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte über Guido Böhler und seine Arbeit, schaut mal auf der Website auf jeden Fall vorbei. Ein Instagram-Account habt ihr auch, wenn ich es richtig weiß. Das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und uns gibt's in 14 Tagen wieder mit einer neuen Folge. Und bis dahin sagen wir beide auf Wiedersehen.
Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich habe mich auch riesig über die Fragen gefreut. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie schön unsere Branche ist.
Wunderbar. Danke dir.
Danke dir. Tschüss.
Für noch mehr spannende Stories rund um Creators, Social Media und Influencer Marketing, folge unserem Instagram-Kanal, schau auf unserer Website vorbei oder abonniere unseren LinkedIn, Twitter und Facebook-Account.